Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenspots mit Katrin Berkenkopf und
Nina Nödling.
In der Vorbesprechung für diese Aufnahme haben wir beide festgestellt, dass wir gerne Moralapostel spielen. Ich glaube, eine weibliche Version von diesem Wort gibt es nicht. Deshalb tun wir das auch heute und sprechen darüber, wie sehr sich Versicherer bei gesellschaftlichen Themen einbringen sollen und müssen. Krieg in der Ukraine lasse ich als großes Thema jetzt mal außen vor, aber lass uns auf die anderen Themenbereiche schauen, wie Klima, Umwelt, Diversity. Nina, du hast da eigentlich immer eine starke Meinung. Wie siehst du das? Sollten Versicherer sich an den gesetzlichen Vorgaben orientieren oder lieber mehr tun als dieses absolut Notwendige?
Also grundsätzlich vertrete ich ja die Ansicht, dass man, ob nun Individuum oder Unternehmen, immer Eigenverantwortung übernehmen sollte. Das heißt, sich selbst überlegen, was ist einem wichtig und dann sich dafür einsetzen und versuchen, das zu erreichen. Und ja, auch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Das gilt übrigens aber auch andersrum. Also wenn mir etwas nicht wichtig ist, sollte ich mich dafür auch nicht einsetzen und so tun, als ob es mir wichtig ist. Bei Versicherern gilt dann natürlich, die gesetzlichen Vorgaben sind das Minimum, was man machen muss, aber dann halt auch nicht mehr.
Ist in meiner persönlichen Empfindung jetzt ebenso auch das, was du gesagt hast, wo ich nicht hinterstehe, das kann ich auch nicht glaubwürdig vertreten. Ich glaube aber, man muss hier trotzdem unterscheiden zwischen Menschen und Unternehmen. Wenn ich jetzt so ein Start-up bin, das sich von Anfang an so positioniert, ne, was weiß ich, irgendwie klimaneutral oder besonders divers, was auch immer, ist das das eine. Aber wenn ich ein großes Unternehmen bin, vor allem börsennotiertes, ist das meiner Meinung nach was anderes. Denn wenn ich dann nicht nur flammende Plädoyers halte, sondern aus eigenem Antrieb auch noch deutlich über den Gesetzestext hinausgehe, ist das ja in der Regel mit Kosten verbunden. Und unabhängig davon, ob sich der Einsatz am Ende für die Menschheit lohnt, muss ich als Unternehmen diese Kosten rechtfertigen, vor den Kunden zum Beispiel, aber auch vor Aktionären. Und denen ist dann der gute Zweck teilweise herzlich egal. Und wenn es zu viel Kritik gibt und der Aktienkurs abstürzt, fehlt am Ende auch das Geld für diese Maßnahmen. Aber nochmal zurück zu dir. Du applaudierst also Versicherern, die Umweltinitiativen beitreten oder Kampagnen für mehr Diversität starten.
Also ich finde das erstmal gut. Mit dem Applaus halte ich mich da noch zurück, bis zur Erkenntnis, ob diese Initiativen dann wirklich was bewirken. Das ist ja immer die Frage. Aber bei einer Initiative habe ich diese Woche so ein bisschen leise geklatscht, weil ich sie doch ganz gut fand. Und zwar der Versicherer QBI bietet jetzt allen Eltern gleiche Bedingungen und längere Elternzeit an, unabhängig vom, Zitat, Geschlecht, der sexuellen Orientierung oder wie sie Eltern geworden sind, Zitat Ende. Das finde ich wichtig, denn bei den Diskussionen, die immer noch total wichtig sind, um Gleichberechtigung von Frauen und vor allen Dingen auch LGBTQTIA-Community, geht es halt manchmal unter, finde ich, dass Gleichberechtigung halt eben nicht nur heißt, andere gleich zu, also auf die gleiche Stufe anzuheben, sondern halt alle gleich zu machen, sprich zum Beispiel auch Männer. Bei denen ist zum Beispiel ganz oft Elternzeit nicht selbstverständlich und teilweise gar nicht möglich oder mit viel Stigma besetzt, immer noch leider. Das sieht man zum Beispiel, glaube ich, noch deutlicher in Bereichen wie Kindergärten oder Krankenpfleger. Männer, die diese Berufe ausüben, werden ganz oft komisch angeschaut und haben oft sogar weniger Chancen, einen Job zu bekommen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der Kindergärtner ist, und der hat ganz oft erzählt, dass bei Bewerbungen bei ihm dann immer so mitschwang, ob er nicht andere oder schlechte Motive für seine Jobwahl hatte. Und ich meine, er ist der Letzte, der Kindern irgendwas antun würde, aber musste halt sich das immer sozusagen so halb vorwerfen lassen, was natürlich auch überhaupt nicht gerechtfertigt ist. In der Versicherungsbranche gibt es das natürlich weniger so bei den Jobs, was vielleicht so bei Sekretärinnen oder Sekretärsjobs, die ja eher
jetzt glaube ich Assistenz heißen.
Entschuldigung, auch das noch. Gut, also bei Assistenzjobs, die aber immer noch eher so oft weiblich gesehen werden und Männer dann stigmatisiert werden, wenn sie dann halt doch ausüben und vielleicht auch wirklich gerne machen. Deshalb finde ich die Initiative von QBI wirklich gut, sich da das alles gleich zu machen. Ist jetzt nicht bei Jobs, aber bei Eltern ist das auch wichtig.
QBI ist ja ein australischer Versicherer, aber dieses Projekt zur Gleichstellung läuft, glaube ich, in Großbritannien, oder?
Genau. Bei QBI in Großbritannien bekommen jetzt alle 26 Wochen lang in Elternzeit ihr Grundgehalt und sie können bis zu 52 Wochen Elternzeit nehmen.
Das klingt tatsächlich attraktiv.
Genau. Ich habe dann bei meiner Recherche nochmal andere Projekte gesucht und auch eins gefunden, was ich ganz interessant fand, ist jetzt nicht direkt bei einem Versicherer, aber es geht um Renten- bzw. Lebensversicherer oder Versicherung, also fällt trotzdem in unseren Themenbereich. Und vielleicht kann da ja auch ein Versicherer einsteigen. Und zwar ist das das Feminist Pension Project. Das wurde von einer Doktorandin, interessanterweise auch in Großbritannien, entwickelt. Und sie will Rentenversicherungen kreieren, die halt mehr auf den Lebenslauf von Frauen abgestimmt sind. Denn wie in Deutschland sind auch in Großbritannien Frauen und in vielen anderen Ländern ja auch bei Renten benachteiligt, weil sie eben oft nicht 40 Jahre oder so durcharbeiten und statistisch gesehen auch häufiger niedriger bezahlte Jobs haben. Das wirkt sich natürlich extrem auf die Rente auf, das heißt, da sind sie dann auch nochmal benachteiligt. Und im Rahmen dieses Feminist Pension Projects versucht sie halt da Produkte zu entwickeln, die das auffangen bzw. ausgleichen. Und es gab dazu sogar schon ein paar Konferenzen, bei denen dann erste Projektpolicen getestet und entwickelt wurden. Die waren nicht alle vom Feminist Pension Project organisiert, aber sie waren beteiligt. Und ich finde es gut zu sehen, dass es da in verschiedenen Ländern diese Projekte gibt und versucht wird, da was zu machen. Sonst habe ich tatsächlich leider wenig Projekte spezifisch von Versicherern gefunden zu Equality. Das spiegelt sich zum Beispiel auch im Bloomberg's Gender Equality Index wieder. Von 418 Unternehmen, die halt in dieser Liste aufgenommen wurden, aufgrund von ihrer Policy, sind nur 6 Versicherer. Das sind die Allianz, AXA, The Hartford, MAPFRE, MetLife und Zürich.
Ja, da hake ich kurz ein mit einer Erklärung. Dieser von dir erwähnte Index misst die Geschlechtergleichstellung, beschränkt sich aber auf börsennotierte Unternehmen. Von daher kommt natürlich auch nicht jedes Unternehmen und auch nicht jedes große Unternehmen da überhaupt in Frage, die Liste aufgenommen zu werden. Der GDV, also der Deutsche Versichererverband, hat ja in dieser Woche auch Stellung zur Diversität bezogen. Der möchte nämlich, dass künftig alle Versicherer mehr Frauen in Führungspositionen haben und in Führungsgremien einbestellen. Gesetzlich verpflichtet sind daher bislang ja nur solche Konzerne, die an der Börse notiert sind, wie wir das jetzt schon ein paar Mal hatten, und die eben dann Frauenquoten für Aufsichtsräte und Vorstände einhalten müssen. So eine Quotierung gibt der GDV nicht vor. Er hat das Ganze veröffentlicht im Rahmen seiner Positionierung oder Neupositionierung zur Nachhaltigkeit, aber wie auch bei dem klassischen Nachhaltigkeitsthema Umwelt-Klima sind das Vorschläge, welche Ziele er gerne bis 2030 erreicht sehen möchte, aber Sanktionen oder ähnliches kann er nicht verhängen, wenn ein Versicherer nicht mitmacht, und da sehe ich das Problem, dass das diese ganze Sache so unverbindlich macht.
Ja, das kann durchaus ein Problem sein. Allerdings glaube ich, dass eine Freiwilligkeit auch von Vorteil sein kann, gerade bei der Umsetzung. Denn hat sich ein Unternehmen bewusst dafür entschieden, irgendwo mitzumachen, dann wird es auch mehr dafür tun, diese Ziele umzusetzen. Denn es wäre ja super peinlich, sich freiwillig für etwas zu entscheiden und das dann nicht durchzuziehen. Das wäre halt Inkonsequenz und schlecht fürs Image.
Ist halt immer die Frage, ob die Motivation nicht doch höher wäre, wenn es halt gesetzliche Vorgaben gäbe oder wenn der GDV Strafen / Sanktionen verhängen könnte.
Ja, ich sage ja auch nicht, dass das nicht eine Motivation sein kann, auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn etwas von oben herab festgelegt wird, Ziele oder so, dann tendieren Unternehmen gerne dazu, erstmal zu rebellieren. Das heißt jetzt nicht, dass sie das komplett ablehnen, aber sie werden Schlupflöcher suchen und argumentieren, dass dieses oder jenes zu schwierig sei umzusetzen und so weiter. Sie werden halt versuchen, die Auflagen für sich zu erleichtern. Wenn sie sich aber freiwillig einer Initiative anschließen oder wie beim GDV sie halt selbst entwickeln, denn es ist ja ein Versichererverband, dann können sie hinterher nicht mehr mit solchen Argumenten kommen. Außerdem brauchen Unternehmen auch immer einen Grund, sozusagen etwas zu tun, der auch irgendwie ihrem Geschäft gut tut. Das hattest du ja schon angesprochen mit, sie müssen das ja auch rechtfertigen vor Aktionären oder Kunden oder so. Halt einfach was Gutes tun reicht nicht, selbst wenn es dringend notwendig ist. Und da komme ich zurück zu meinem Punkt. Wenn sie etwas freiwillig machen über die von der Regierung oder der Aufsichtsbehörde vorgeschriebenen Vorgaben oder so, dann können sie sich von anderen Marktteilnehmern abheben. Zum Beispiel, wenn man jetzt bei Nachhaltigkeit, wenn man ein grüner Versicherer, grüne Angebote macht oder sich selber reformiert und weniger CO2 ausstößt oder so, dann kommt das halt gut bei den Kunden an. Denn wenn ich jetzt irgendwie als Kunde die Wahl zwischen zwei Versicherern habe und der eine macht was Grüne und der andere nicht, dann würde ich immer den entscheiden, der wenigstens etwas macht und sei es nur ein Baum pflanzt oder so. Und das hilft dann natürlich wieder bei Neukundenakquirierung und so, das kann man dann rechtfertigen.
Das gilt aber unter der Voraussetzung, dass ich mich überhaupt erstmal für eine bestimmte Police interessiere, oder? Du glaubst jetzt nicht, dass ich Versicherungen generell plötzlich als Kunde toll finde, weil ich irgendwas über so eine Initiative von einem Anbieter gelesen habe, oder?
Nein, also Versicherungen werden immer ein Push-Produkt bleiben. Ich suche mir jetzt nicht Versicherer, weil irgendeine Versicherung, weil die Gesellschaft irgendwie einen Baum pflanzt. Aber der Versicherer kann sich damit es halt leichter machen, Kunden zu gewinnen. Und das kann sich dann im Endeffekt sogar aufs Cross-Selling auswirken, Denn wenn ich als Kunde die Initiative eines Versicherers gut finde und dadurch Kunde werde, dann schaue ich, wenn ich das nächste Mal eine neue oder eine andere Police brauche, ja erstmal bei diesem Anbieter.
ESG ist ja aber auch so ein großes Thema, zum Beispiel auch beim Reporting und wie messe ich das überhaupt und alles Mögliche. Die haben ja nicht wirklich eine Wahl, die Unternehmen, sich dafür oder dagegen zu entscheiden.
Das stimmt. Gesetzlich bzw. regulatorisch betrachtet haben sie da natürlich keine Wahl, sich zu entscheiden. Aber sie können aktuell ja noch was über die gesetzlichen Vorgaben hinaus tun, denn es ist im Moment ja noch alles nicht so ausgereift. Also es fehlen Definitionen für Green und die konkreten Ideen und Ausarbeitungen, wie Versicherer das denn reporten und messen sollen, stehen halt auch nicht fest. Deshalb haben die Gesellschaften halt jetzt noch die Chance, sich wirklich als nachhaltig und klimafreundlich hervorzutun, indem sie mehr machen und das aber auch wirklich transparent. Dabei meine ich auf keinen Fall irgendwie schöne Werbesprüche, sondern wirklich konkret sagen, wo sind sie nachhaltig mit Beispielen und vor allen Dingen, wo sind sie es auch nicht, warum nicht und wie wollen sie das ändern. Damit sollten sie sich allerdings beeilen, denn wie du angedeutet hast, es wird immer mehr Auflagen geben, es wird konkreter werden und strenger und dann sind letztlich irgendwann alle wieder gleich, weil halt die Auflagen einfach so sind. Dann kann man sich nicht mehr hervortun. Aber ein Versicherer, der schafft, sich jetzt schon als nachhaltig sozusagen zu etablieren, der wird diesen Ruf auch behalten, wenn letztlich alle den gleichen Auflagen unterliegen.
Jetzt gibt es ja in diesem Bereich ESG neben den schon bestehenden oder sich entwickelnden Vorgaben auch unzählige Initiativen, die da gerade entstehen. Der GDV verweist ja zum Beispiel selber auf diese Net-Zero-Initiative der Vereinten Nationen. Da gibt es einmal die Gruppe für Versicherer, die ihren eigentlichen Geschäftsbetrieb klimaneutral gestalten wollen. Und dann die Initiative für Asset Owner, also die großen Investoren, wozu eben auch die Versicherer neben anderen Gruppen gehören. Dazu starten dann Unternehmen eigene Projekte. Hast schon gesagt, pflanzen Bäume oder schützen bestimmte Regionen. Wobei ich das lustig fand, fällt mir ein, dass beim GDV von den Mangroven, glaube ich, die Rede ist.
Korallenriffe, genau.
Ja.
Anstatt heimische Sachen wie Moore oder so, ne, die jetzt ja bewiesenermaßen sehr viel mehr CO2 speichern.
Ich überlegte nämlich dann auch gerade, wo in der Nordsee wohl die Korallenriffe sind. Aber ja, das nur am Rande. Also ist das nicht alles ein bisschen viel und damit am Ende kontraproduktiv, weil das ja alles nicht mehr vergleichbar ist. Und man könnte den Eindruck haben, jeder macht dann einfach das, was ihm gerade am besten passt und wo die Ziele dann am besten zu erreichen sind.
Naja, beim Klimawandel denke ich ja, es gibt nie genug. Das betrifft halt nicht nur einen Teil der Bevölkerung, sondern alle Menschen und alle Unternehmen. Trotzdem bleibt natürlich, wie ich schon gesagt, abzuwarten, welche Initiativen wirklich Erfolg haben. Aber ich denke, je mehr es gibt, desto mehr können auch Erfolg haben. Und dann schaffen wir es vielleicht doch noch, unsere Erde zu retten.
Sven Janssen von Scandata, das ist ein Startup, das auf die Wertermittlung von Gebäuden mittels digitaler Methoden spezialisiert ist, hat in dieser Woche bei uns einen ganz interessanten Longview veröffentlicht, der auch dazu passt. Da ging es nämlich um die Wohngebäudeversicherung und wie sie grüner werden kann. Aktuell hat sich da ESG wohl noch nicht so durchgesetzt. Er hat zum Beispiel gesagt, dass Anbieter in ihre Policen und Risikoberechnungen viel mehr nachhaltige Grundlagen einbeziehen sollten. Nicht nur, weil das gut für die Umwelt ist, sondern auch, wie man so schön sagt, Real-Life-Implications hat. Und zwar unmittelbar, da nennt er als Beispiel die Erneuerung nach einem Schaden. Da gilt meistens Ersatz für gleiche Art und Güte. Das reicht aber heute nicht mehr, meint er, denn es gibt mittlerweile viel bessere Dämmstoffe beispielsweise im Hausbau, die auch noch umweltfreundlicher sind, können aber eben teurer sein. Im Endeffekt ist das aber trotzdem vielleicht ein monetärer Vorteil, weil der Wert der Immobilie steigt. Es könnte Fördermaßnahmen geben oder einfach in ein paar Jahren, wenn die Regulierung strenger ist, dann keine Strafe anfallen oder auch Belohnung auf der anderen Seite winken. Versicherer sollten das eben jetzt schon in ihre Berechnung einfließen lassen und auch fördern, argumentiert er. Und das fand ich sehr spannend. Auch wenn das Thema natürlich nicht komplett neu ist, weder in der Gebäudeversicherung noch bei anderen Versicherungsarten. Da fällt mir zum Beispiel diese Initiative der Allianz ein, die sie im Herbst vorgestellt hat, zu gebrauchten Ersatzteilen bei Kfz-Reparaturen, was dann aber auch nicht überall auf ungeteilte Zustimmung stieß.
Ja, ich finde es auch ganz gut, wobei bei Scandata das natürlich nicht ganz uneigennützig ist. Die sind ja auf Gebäudeversicherung spezialisiert und eben bieten auch ESG-spezifische Daten an. Aber er macht trotzdem ein paar gute Punkte. Ich wusste auch nicht, dass das in der Gebäudeversicherung so noch gar nicht grün ist. Ich finde zum Beispiel auch den Punkt ganz interessant. Er sagte, Versicherer hinken eigentlich schon hinterher in der Gebäudeversicherung, weil Banken schon grüne Kredite sozusagen anbieten, also spezielle für die Modernisierung oder halt auch beim Hausbau, direkt beim Neubau, kriegt man bessere Konditionen, wenn man das umweltbewusst macht. Und da fehlen jetzt aber halt eigentlich die passenden Policen dazu. Und er sagt auch, was ja mein Punkt vorher schon war, dass grüne Versicherer einen besseren NPS haben, also Net Promoter Score, sprich Kundinnen bei Kundinnen und Kunden besser ankommen und die dann halt weiterempfehlen. Genau, und ich fand auch interessant, dass er gesagt hat, Gebäudeversicherer sollten Modernisierung und Nachhaltigkeitsmaßnahmen ins Pricing einfließen lassen, denn die beeinflussen zukünftige Schadenerwartungen und Entschädigungsleistungen. Das ist ja eigentlich genau das, was Versicherer machen, also nicht mal neu. Von daher, auch hier hätten Versicherer dann selbst, also geschäftsbezogen, was davon, wenn sie das machen, und grün werden.
Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir das begrüßen würden, wenn wir dabei solche Entwicklungen sehen. Nina, ich danke dir für das Gespräch heute und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.